Segen. Gehe den Weg des Segens. Sei gesegnet, wo du hingehst. Du sollst gesegnet sein auf deinem Acker, falls du ein Kleinbauer bist oder Großbauer bist. Sei gesegnet auf deinem Balkon. Sei gesegnet vor deinen Blumentöpfen. Sei gesegnet, wo du auch immer bist. Du sollst gesegnet sein in der Stadt. Du sollst gesegnet sein bei der Arbeit. Und du sollst gesegnet sein beim Schlafen. Auch das gehört dazu, dass man beim Schlafen gesegnet ist. Es gibt so unruhige Nächte, wo du nicht schlafen kannst, wo die Nachbarn poltern, wo draußen der Krach ist und was weiß ich. Hab einen gesegneten Schlaf. Gott will dir einen gesegneten Schlaf schenken. Geh den Weg des Segens. Das ist mein Thema heute. Es gibt Wege, die sind kompliziert und schwierig. Egal auf welchen Weg du gehst, gehe den Weg, wo Gott dir geebnet hat, wo Gott dir vorbereitet hat. Das ist mein Thema. Am Mittwoch werde ich weiter über den Weg sprechen. Ich werde die ganzen nächsten Tage über den Weg sprechen. Hab hinten so ein schönes Bild. Das ist noch irgendwo aus Kalitz, aus dieser Gegend, dort mal fotografiert worden. Schon viele Jahre her. Aber es grünt immer noch. Halleluja. Und der Weg ist schön. Und gehe den Weg des Herrn. Ich werde die nächsten Tage auch über die Wege sprechen. Am Mittwoch wird das Thema sein, geh unbeirrt deinen Weg. Du hast einen Weg von Gott gezeichnet bekommen. Gott hat seiner Karte, deine Lebenskarte, einen Plan vorgezeichnet, das ist dein Weg, den sollst du gehen. Und du sollst nicht andere Wege gehen, sondern nur den Weg, den Gott für dich, für dein Leben bestimmt hat. Alle anderen Wege sind krumme Wege, sind falsche Wege, sind Irrwege, sind Wege, die dich nirgendwo hinbringen, die bringen dich nur im Kreis, im Labyrinth irgendwo, kommst gar nicht mehr raus. Geh nur den Weg, den Gott für dein persönliches Leben, für dich maßgeschneidert hat. Das wird das Thema sein. Freitag wird das Thema sein, lebe erfolgreich, meister das Leben erfolgreich, das wird das Thema sein. Weißt du, Gott hat uns bestimmt, dass wir nicht nur dahin vegetieren, dahin sichern, ja so recht und schlecht unser Leben durchbringen. Nein, wir sollen erfolgreich unser Leben meistern. Das ist es, diesen Weg gehe ich, das tue ich, das will ich haben und was anderes nicht. So, am Samstag wird das Thema sein, glaube an deine Zukunft. Nicht nur an deine Vergangenheit, dass du sagst, der liebe Gott hat alles jetzt erledigt, meine Schulden sind bezahlt oder ich lebe jetzt heute, hier und jetzt. Nein, glaube an deine Zukunft. Dein Leben hat auch eine Zukunft. Eine Auferstehung, eine Herrlichkeit, eine Entrückung. Warte und glaube an deine Zukunft. Und Sonntag, kommenden Sonntag, so Gott will und wir leben, Gott will dich beschenken. Halleluja. Gott will dich beschenken mit allen guten Gaben, alles, seine Güte hört nimmer mehr auf, haben wir gesungen, und dergleichen. Gott will dich beschenken. Das ist mein Thema. Ich lade dich herzlich ein. Komm in den Gottesdienst, lade andere ein, mach andere aufmerksam auf die Predigt und auf die Gottesdienste, denn der Glaube kommt aus der Predigt. Was du nicht hörst, das passiert auch nicht. Was du nicht erfährst, was Gott dir nicht offenbart, was du nicht erfährst irgendwie durch was, ob jetzt nur im Radio ist, im Fernsehen ist, in Nachrichten ist, das kann auch nicht passieren. Das, was nicht in der Zeitung drinsteht, das ist auch nicht passiert. Nur nebenbei, damit wir uns klar verstehen und um was es geht. Das Hören ist so wichtig. Höre Gottes Wort und das, was du aus dem Wort Gottes hörst, das wird passieren. Es gibt gesegnete und ungesegnete Wege. Es gibt Wege, die gerade sind und es gibt Wege, die schräg sind. Wenn du mit Gott gehst, ich werde dir ein Geheimnis verraten, jetzt schon gleich am Anfang, es geht manchmal zickzack. Du denkst manchmal, Mensch, das ist alles Irrweg, das geht so komisch, das hört sich so komisch an, aber Gott schreibt auf krumme Linien gerade. Das ist der liebe Gott. Wege, die vorwärts bringen, das sind Gottes Wege, sichere Wege, sind ja Wege, die von Gott genau geplant sind, genau geordnet sind, genau vorbereitet sind. Und du weißt, das schaffst du jetzt, wenn du so gehst und läufst und was und so weiter, in so und so viel Meter oder Meilen oder Kilometer ist die nächste Raststätte. Nächste Station, dort kannst du auftanken. Und dann kannst du von dort aus kannst du weitermachen. Gehe gesegnete Wege, diese Wege, die wirklich von Gott vorbereitet sind. Manchmal glaubt man ist nicht gesegnet. Und gerade auch manchmal, wenn es ungesegnete Dinge passieren im Leben, die sind trotzdem gesegnet. Auch bittere Kräuter sind wichtig für unsere Gesundheit. Sogar das Unkraut in aller Liebe. Auch das Unkraut ist sehr, sehr, sehr nützlich. Brennnessel. Ich weiß nicht, ob du schon Brennnessel gesehen hast. Das Gras ist elektrisch. Verstehst du? Aber gerade Brennnessel sind so für Gesundheit, für unsere körperliche Gesundheit wichtig. Und Gott hat so viele Dinge eingerichtet, die wir gar nicht für möglich halten. Die sind gut. Und der Teufel versucht uns Dinge schlecht zu machen. Alles, was Gott gemacht hat, es war sehr gut. sehr gut. Nicht nur gut, sondern sehr gut. Gehe Segenswege, Wege, die Gott für dich geplant, für dich gedacht und für dich ausgedacht hat. Und heute wollen wir uns über das Geheimnis des Segens Gedanken machen. Wie mache ich das? Wie entdecke ich den Segen? Was ist überhaupt der Segen? Denke drüber nach. Was ist der Segen? Ist es nur, wenn es alles glatt geht? Ist das der Segen? Ist es Segen, wenn ich gesund bin? Wenn ich Geld im Portemonnaie habe? Ist das der Segen? Was ist wirklich der Segen? Denk drüber nach. Und es ist gut, dass du nachdenkst, mal 5 Minuten über den Segen. Was ist der Segen? Ist Segen, dass ich nur hetze und jage und Stress habe und nur suche und forsche und grabe und buddle? Was ist der Segen? Gut, dass du mich fragst. Ich weiß selber jetzt mal zuerst mal aus dem Stegreif nicht, was wirklich Segen ist. Denn der Segen liegt viel, viel tiefer. Die Schätze, die wir brauchen, die sind tief unter der Erde. Erdöl, Gold, Diamanten, all die, oder Perlen, da musst du ganz tief tauchen im Meer, bis du so eine Perle rausholst. Also gesegnete Wege sind manchmal tiefe Wege, Tiefgang. Wir haben ja von der tiefen Liebe Jesu gesungen, die so tief ist. Wenn du, da kannst du nicht einfach durch Halleluja, Lob und Dank. Nein, du musst still werden, ruhig werden, gelassen werden. Das muss ich setzen, das muss ich erlegen. Und dann langsam kommt die Sache hoch. Heute will ich über das Geheimnis des Segens sprechen und will helfen, dass wir dem Segen auf die Spur kommen. Und ich möchte ein paar eigene Erfahrungen mit hineinflechten, hineinfließen lassen. Zuerst einmal Fakten, die Gott mich gelehrt hat. Was ist der Segen? Meistens habe ich gar nicht gedacht, dass es gesegnet ist und trotzdem war es gesegnet. Manchmal habe ich gar nicht vermutet und trotzdem war es gesegnet. Wie wird man und wie bleibt man gesegnet? Zuerst einmal, Segen ist ein Teil Gottes, wo er an unserem Leben Anteil nimmt, wo er sich uns erbarmt, wo uns Gnade schenkt, wo uns gnädig sind, wo er waltet und schaltet, wie er das will, wo wir ihm erlauben, ihn zu arbeiten, wie er gerne arbeiten möchte. Das sind Gottes Wege. Dein Wille geschehe. Der Wille Gottes sind Segenswege. Und ist gesegnet, wenn unsere Verhältnisse mit Gottes Willen, mit Gottes Plan, mit Gottes Gedanken übereinstimmen, wenn unsere Lebensumstände so geordnet sind, wie er es will, nicht wie wir es möchten. Weißt du, wir möchten alles perfekt machen, pharisäisch, gesetzlich, dogmatisch, aber Gott macht manchmal ein bisschen durcheinander. Und Gott herrscht im Chaos. Er beherrscht das Chaos, das Durcheinander. Es ist so wild, so chaotisch und trotzdem ist was Schönes dabei. Gottes Wege sind unerforschlich, unerklärlich. Wir wollen das vordringen zu den Wurzeln der Segnungen Gottes. Und Gott sagt in 5. Buch Mose, wenn du liest, Kapitel 28 und dann im letzten Kapitel, ich lege dir vor den Weg des Segens und den Weg des Fluchs. Jetzt kannst du aussuchen, was du willst. Und zwar nicht, dass Gott mich segnet, sondern ich muss raussuchen den Weg Gottes. Wenn du der Stimme deines Herrn, deines Gottes gehorchst, dann will ich dir gut sein und will dir alles geben. Segen ist, wenn Gott durch uns wirkt, wenn sich der Wille Gottes durch unser Leben oder in unserem Leben sich realisiert, wenn wir zur Reife kommen, das ist der Segen Gottes. Plötzlich wirst du erwachsen, wirst du mündig und plötzlich merkst du, du, ich bin kein Baby mehr, ich bin kein Babychrist. Ich bin jetzt erwachsen, ich bin mündig. Und wenn du wächst und reifst, das ist Segen. Reifen ist Segen. Mündig werden ist Segen. Erwachsen sein ist Segen, wenn du plötzlich über Dinge stehst und sagst, ich habe die Dinge im Griff, ich beherrsche die Sachen, die drücken mich zwar, die quälen mich, aber ich habe sie unter Kontrolle. Und wir müssen lernen, die Dinge unter Kontrolle zu haben. Das ist Segen. Was ist Segen? Dass meiner Seele gut geht. Dass ich Frieden habe. Dass ich gelassen sein kann. Ach, nach mir die Sinnflut. Verstehst? Was es ist, Segen ist, dass ich die Dinge einfach nehme und weitergebe, erledige, abhake, was auch immer ist. Segen ist, dass ich glücklich bin, dass ich alles habe, was ich brauche zum Leben. Und die Frage ist, was brauche ich zum Leben? Manche Leute denken, ich brauche eine Schwarzwalder Kirschtorte, um glücklich zu sein. Oder ich brauche Schnitzel oder sonst was. Das alles ist gar nicht so gesund und gar nicht so gut für dein Leben, was du denkst, das, wenn ich das alles hätte. Und nein, du brauchst ein Stück Brot, vielleicht auch das nicht einmal. Du brauchst Wasser, Luft und Liebe. Und ja, Geborgenheit, Sicherheit, das sind ganz andere Dinge, die man sonst nirgendwo zu kaufen bekommt. Segen ist, wenn wir in Gott sind, wenn wir in Gott geborgen sind, wenn wir ja sicher sind in unserem Leben. Egal was passiert, Politiker kommen und gehen, den einen kannst du zuwinken und sagen Halleluja und dem anderen kannst du für den Teufel sagen und der geht weiter. Das Leben geht weiter für dich, verstehst du? Die Herren kommen und die Herren gehen. Unser Herr bleibt. Segen ist, wenn wir den inneren Frieden haben. Segen ist, wenn wir keine Angst haben. Ich habe die letzte Gottesdienste über Angst gesprochen. Furcht, wir müssen Furcht abhaken. Furcht ist ein Geist von dieser Welt. Furcht ist ein Dämon. Und mit diesen Dämonen wollen wir nichts zu tun haben. Wir möchten frei sein von Furcht. Denn Gott gab uns den Geist der Liebe, den Geist der Kraft. Und er gab uns nicht den Geist der Furcht, dass wir uns ängstigen müssen, Schuldgefühle haben. Der Teufel versucht uns Buß- und Bettage aufzudiktieren. Verstehst du? Da stellt er was an, Kriege, Holocaust und vieles andere mehr, Konzentrationslager, Auschwitz, Dachau, Mauthausen, und dann musst du auf die Knie gehen und Buße tun. Du bist noch gar nicht mal geboren gewesen, hast gar nichts getan, gar nichts verbrochen. Der Teufel bröckelt uns was ein in die Suppe und dann müssen wir die Suppe auslöffeln. Ich halte nichts von diesem ganzen Schmarrn. Wir leben und wir sollen weiterleben. Und wenn es um Buße geht, dann müssen die Amerikaner mit ihren Indianern anfangen. Dann müssen die Russen mit den Ukrainern anfangen. Dann müssen die Chinesen, was weiß ich, mit den Mongolen anfangen. Da muss jedes Volk anfangen, vor ihrer eigenen Haustüre zu kehren. Aber uns wird Buße eingeredet. Ihr müsst auf die Knie gehen und büßen und Sünde bekennen. Ihr seid schuldig. Wir leben in der Zukunft. Und das wird eines meiner Themen sein in den nächsten Tagen. Schau in die Zukunft und schau nicht in die Vergangenheit. Was ist Segen? Gott will dich segnen. Und Deutschland hat etwas in sich. Weißt du, Deutschland hat zwei Weltkriege und Deutschland kam erstaunlicherweise immer wieder auf die Beine. Ich weiß nicht, was der deutsche Mensch gefressen hat. Entschuldigung. Der deutsche Mensch hat etwas in sich, dass es immer wieder hochkommt. Aus dem Schutt aufsteht, Trümmerfrauen, die bauen die Stadt wieder auf. Vielleicht noch schöner als vorher. Und meistens nach dem Krieg, als ich in der Schweiz mal lebte, weißt du, habe ich zuerst mal die Schweizer beneidet. Aber dann haben die Schweizer mir erzählt, wisst ihr, ihr Deutschen, ihr seid privilegiert. Weißt du, ihr durftet das alles Alte vergessen und ihr durftet von vorne, von neuem anfangen. Und wenn ich dann an die Wende denke, als die DDR ja zusammengebrochen ist und wieder entstehen sollte, die haben neue Instrumente gehabt, neue Technik gehabt, neue Industrie gehabt, neue Computer gehabt, alles war neu. Und wir Deutsche in Westdeutschland haben die alten Sachen bedient. Und die Westdeutschen haben die DDR-Leute beneidet. Ja, ihr fangt ganz groß an, steigt ganz neu an. Ich kenne einige so, die so eingestiegen sind und gutes Geschäft gemacht haben. Was ist Segen? Wohlergehen nach der Bibel. Wenn es dir wohl geht, dass du sogar für andere sorgen kannst, dass du dich für andere einsetzen kannst, dass du anderen noch helfen kannst, das ist Segen, dass du Überfluss hast. Auch wenn du selber nicht so viel hast. Paulus erzählt uns, wie er ein Segen ist, indem er für andere sorgt, mit seinen eigenen Händen sein Brot verdient und andere unterstützt, anderen dient. Segen ist, dass du anderen noch beschenken kannst. Das ist Segen, dass du noch so viel hast und so viel weißt und so viel verstehst, dass du noch anderen ein gutes Wort hast. Das muss nicht immer in Geld sein, in materiellen Dingen sein, der Segen, dass ich aussage, nein, in gute Worte, in gute Gedanken, in gute Taten, so ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, prima, wunderbar, danke. Auf Jesus ruhte der Geist Gottes. Und es ist interessant, in Lukas Kapitel 4, Vers 18, wie wirkt sich aus, wenn der Geist Gottes, der Segen Gottes auf einem Menschen ruht? Wie wirkt sich das aus? Hör mal zu. Da heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir. Naja, auf dir ist auch. Auf uns ist auch der Geist Gottes. Die Frage ist, wie wirkt sich das aus? Und hier heißt es, der Geist des Herrn, er hat mich gesalbt und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Und das ist, wenn du den Geist Gottes hast, erzählst du den Armen, wie sie reich werden können. Erzählst du den Schwachen, wie sie stark werden können. Erzählst du den Entmutigten, wie sie Mut fassen können, kühn werden können. Der Geist des Herrn ist auf mir, den Armen zu verkündigen das Evangelium, ihnen Wohlsein und Wohlstand zu bringen. Einfach Wohlstand zu bringen. Wie bringt man einem Armen Wohlstand bei? Indem man ihm Arbeit gibt, Arbeit schafft, Arbeit vermittelt, auf Arbeit hinweist. Du, die suchen da ein paar Schneider oder ein paar Schuster oder was weiß ich. Du weißt irgendwo, wo eine Lücke ist, wo jemand gesucht wird. Du empfiehlst und der darf diese Arbeit annehmen. Wohlstand bringen. Weißt du, wir denken manchmal, dass wir gleich Millionäre werden und da gleich Arbeitsstellen schaffen. Nein, wir sollen den Leuten nur zeigen, wie man angeln geht, wie man Fische fängt oder wie man Beeren im Wald sammelt. Johannes der Täufer, der lebte von wilden Honig, von wilden Bienen und von Heuschrecken. Guten Appetit. Man muss den Leuten sagen, wie lebt man, dass man satt ist. Dann, der Geist des Herrn ist auf mir zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Weißt du, wenn du den Heiligen Geist hast, du erzählst den Leuten, wie sie frei werden sollen. Lasst euch nicht unterdrücken und manipulieren und Kopf verdrehen und ängstigen und einschüchtern und plagen. Kopf hoch und geh geradeaus deine Straße. Lass dich da nicht von den Medien manipulieren. Lass dich nicht von den Politikern dich unterdrücken. Steh auf, protestiere, mach nicht mit. So, tu es so als ob. Weißt du, wir Christen müssen lernen, vernünftig zu leben. Den Blinker rauch, rechts raus tun und links fahren. Das muss gelernt sein. Verstehst? In Russland, da, oder in der Jugoslawien damals, als noch Tito herrschte, da habe ich das gelernt. Weißt du, wir müssen, ja, wir machen mit der Regierung mit, wir sind einverstanden. Als ich mal 81 in der DDR war, ich habe zuerst mal gar nicht gewusst, wie man sich dort benimmt in der DDR, aber in den 80er Jahren bin ich irgendwo hier unten, ja, ganz Richtung Rostock, bin ich in der DDR gewesen und dann habe ich gesagt, Leute, ich danke Gott, dass vom deutschen Boden in den letzten 40 Jahren kein Krieg ausgegangen ist. Was glaubst du, wie die Stasi-Leute plötzlich Honig geleckt haben und mir geholfen haben, die Leute herbeigeschafft haben, der Pastor aus dem Westen, der sollte nicht vor einer leeren Halle stehen und predigen, sondern Leute wurden mit Busse sogar zur Verfügung, also mit Busse zu den Gottesdiensten geholt. Dann sagt der Pfarrer der Gemeinde dort, so was ist bei uns noch nie passiert. Weißt du, was die Bibel sagt? Seid klug und ohne falsch. Seid klug und ohne falsch. Wie kommt der Segen? Du musst verstehen, wie man den Segen macht, wie der Segen entsteht. Klug sein und ohne falsch. Und dann habe ich ein paar Mal erzählt, also wir danken Gott in der DDR, der Honecker, da habe ich vielleicht gejubelt. Ich danke Gott, dass vom deutschen Boden kein Krieg ausgegangen ist. Da bin ich in Leusow gewesen, Ludwigslust da hinten. Und ja, genau das Gleiche passiert. Die Gemeinde hat in der Kirche waren ausgeschlagene Fenster, also irgendwie reingeworfene Fenster, gestörte Fenster. Mit Pappadeckel waren die Fenster zugeklebt oder zugemacht. Als ich dort ankam, haben die Stasi-Leute sogar gleich Glas reingemacht. Panzersicheres Glas. Verstehst du? Da wird der Pastor, ja, nicht in so eine alte, komische, zerstörte Kirche predigen muss. Wir müssen lernen, klug zu sein und ohne falsch. Was ist der Segen? Klug sein und ohne falsch. Den Gefangenen Freiheit zu bringen. Den Blinden, dass sie sehend werden. Den Zerschlagenen, dass sie, ja, entlassen werden. Dass sie mündig werden, dass ein Gnadenjahr des Herrn verkündigt wird. Das ist, worauf der Heilige Geist uns hinführt. Ein Gnadenjahr des Herrn zu verkündigen. Es geht gut, wenn du dem Herrn vertraust. Mach die Augen auf, Kopf hoch und lass dich nicht unterdrücken. Segen ist, wenn die Armen genug haben, gut versorgt sind, wenn den Armen geholfen wird, wenn die Schwachen unterstützt werden. Und die Schwachen kann man nur richtig unterstützen, indem man ihnen, und das ist die Botschaft, die ich jetzt in den letzten Tagen hatte, gebt ihnen einen Angelhaken, zeigt, wo es Regenwürmer gibt und zeigt ihnen, wie man fischt. Das ist, wenn man Armen hilft. Nicht nur eine liebe, gute Spende, eine milde Gabe. Die milde Gabe mag gut sein, für den Augenblick, aber um dauerhaft, permanent zu helfen, hilft, wenn du den Leuten zeigst, wie man die Hände bewegt, wie man etwas anfasst, wie man etwas tut, wie man etwas macht. Als ich das gelernt habe, ich habe in der Sowjetunion, dann habe ich Kreissägen mir besorgt und andere Sachen mir besorgt und einfach den Leuten gezeigt, wie man Möbel macht, wie man Stühle baut und so weiter. Und ich denke nur an eine andere Geschichte, da kam ich irgendwo hin, in der Nähe von Moskau, habe ich gesagt, wisst ihr müsst ja mal vernünftige Zeitungen drucken, nicht nur da immer Pravda, 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 verstehst du, und so weiter, und das ist nur dreiviertel Wahrheit oder dreiviertel Lüge. Ihr müsst richtige Zeitschriften drucken, dann ein paar Druckmaschinen, billige Druckmaschinen irgendwo aus dem Westen besorgt, drüber transportiert, und die haben ihre eigene Druckerei aufgemacht. Christen. Wir müssen den Leuten zeigen, wie man arbeitet. Da hatte ich noch eine komische Lederjacke, die war bestimmt nicht gut. Die habe ich irgendwie mal gekauft, aber ja, die war eine gute Lederjacke. Und ich war zufrieden. Das hat gereicht für Moskau und Russland und in Sibirien. Und dann kam eine Schwester, hat es abgezeichnet. Dann habe ich hier von der Quelle Ausschussware an Leder besorgt und ihnen rübergebracht. Und da fingen die an, Lederjacken zu schneidern. Zeigt den Leuten, wie sie arbeiten müssen. Und Gott hat mir etwas aufgebracht. Als ich in tiefen Russland war, habe ich gesehen, guck mal, die Kommunisten, die haben eine Ziege, die haben da ein Schäfchen, die haben ein paar Schweine, und die gehen und die grasen mit ihrer Ziege am Straßenrand, und die Christen, die warten immer auf Hilfe aus dem Westen. Und dann habe ich der Bruder gesagt, ja, guck mal, die Kommunisten hier, die machen das Leben auch irgendwie, und die kriegen keine Hilfe aus dem Westen. Ja, weißt du, wir werden so gut versorgt, wir müssen keine Ziegen halten, keine Schweine füttern und so weiter und keine Karotten anpflanzen. Wir kriegen so viel Konservenbüchsen und so weiter aus dem Westen. Weißt du, die Leute werden faul. Durch unsere Hilfsaktionen werden die Leute zur Faulheit erzogen. Und das hat mich motiviert. Zeig den Leuten, wie man arbeitet. Zeig den Leuten, wie man ja sein Leben gestaltet. Nur in aller Liebe. Ich will nur sagen, es ist nicht immer nur, hilf den armen Menschen. Nein, zeig den Menschen. Jesus hier hat den Geist Gottes gehabt, den Gefangenen Freiheit zu bringen, den Blinden die Augen zu öffnen, ihn draufzubringen. Da ist eine Marktlücke. Dort kannst du einsteigen in eine Nische. Weißt du, manche Leute, die müssen nur rausfinden, was sie machen können. Der eine, der diese Schnürsenkel erfunden hat, der hat eine Lücke gefunden. Verstehst du? Nicht nur einfach Stiefeln zu produzieren, sondern eine Lücke zu finden, bestimmte Kleinigkeiten zu entdecken. Und gerade durch die Kleinigkeiten wird man reich, gesegnet. Nur nebenbei. Der Segen ist, dass man frei wird von falschen Vorurteilen, von falschen Ansichten. Freiheit bringt uns Segen. Sich regen bringt Segen, heißt es in einem Sprichwort. So, wenn man keinen Druck hat und keinen Zwang hat oder zumindest das alles abgeschüttet hat, kann man seine Möglichkeiten nutzen. Plötzlich sieht man eine offene Tür. Man ist ja zuerst blind, man hat Scheuklappen, Vorurteile. Sowas macht man nicht. Ich weiß, wovon ich spreche. Mein eigener Vater hat in der Sowjetunion, damals unter Stalin und andere Herrschaften und Herren, hat sich geweigert, in den Kolchose und Sofkurse zu arbeiten. Wir haben einen Gaul gehabt, der war ein sehr schwacher Gaul, der hat kaum Zähne gehabt, aber wir haben ihn lieb gehabt, unsere Pferdchen, und mit ihnen Toiletten ausgefahren, Umzüge geholfen, so kleine Arbeiten. Dann sagt er, was es Kleinvieh gibt, auch Mist. Das ist klein. Weißt du, man muss nicht immer große Geschäfte gleich machen, fang klein an zu arbeiten. Und das hat mich mein Vater gelehrt. Kümmere dich um die kleinen Dinge. Die kleinen Dinge bringen Resultate. So, sich regen bringt Segen. Segen tritt in verschiedenen Formen auf. Zuerst einmal, weil mannigfaltig, vielfältig, aber auch in Details, in Kleinigkeiten. Bei dem Gesegneten ist alles gesegnet. Da gedeiht alles. Als wir dann in Bayern lebten und wohnten, nach dem Gottesdienst, bis die Mutter das Essen fertig gemacht hat, das hat ein bisschen eine Weile gedauert bei uns, und da ist der Vater so auf dem Feld gegangen, hat die Hände ausgestreckt und auf dem Acker gesegnet, sein Getreide, sein, was weiß ich, seine Kartoffeln, und die sind wirklich gut gewachsen, die Kartoffeln. Und der Bauer da oben, über uns, wir wohnen ein bisschen am Abhang, und der Bauer, bei dem waren die Kartoffeln nicht so groß. Und hinterher, weißt, ich bin kritisch und ich denke kritisch und logisch, versuche logisch zu denken. Mein Vater natürlich hat gedacht, der Herr hat die Kartoffeln gesegnet. Der dümmste Bauer hat die größten Kartoffeln. Das hat er immer erzählt. Und guck mal, wir sind so gesegnet, weil ich immer rausgehe und segne. Ich habe rausgekriegt, der Bauer da oben düngt seine Kartoffeln, fährt Jauche aus, macht alles Mögliche, und zu uns kommt der ganze Segen runter. Verstehst du das? Das habe ich rausgekriegt. Gott benutzt die Gottlosen, damit die Gottesfürchtigen gesegnet werden. Der fährt und düngt und so weiter. Und bei dem sind kümmerlich die Kartoffeln. Der Weizen ist nur so hoch gewesen oder Hafer. Und bei uns sprießt. Wir konnten kaum richtig, wir haben uns nur gewundert, wo kommt das? Natürlich, der Segen Gottes ist das. Wir verstehen oft den Segen Gottes nicht. Wir denken, das ist Zufall. Bei Gott gibt es keine Zufälle. Meine Lieben, bei Gott gibt es keine Zufälle. Weder im Positiven noch im Negativen. Wir müssen es nur verstehen. Wie funktioniert der Segen? Weil Gott nimmt es von dem Gottlosen und gibt es dem Gerechten. Das ist, wie Gott arbeitet. Und das habe ich zu Hause bei uns, zu Hause bei meinen Eltern erlebt, wie das funktioniert. Es kommt alles runter, von da oben, von den anderen. Für den Gläubigen ist alles, was passiert, ein Segen. Der schreibt alles Gott zu. Ist auch in Ordnung. Und ich bin nicht böse auf meinen Vater. Weißt du, wir dürfen als Kinder Gottes alles dem Herrn zuschreiben, auch wenn wir es nicht verstehen oder sogar falsch verstehen oder falsch erklären. Sogar das Kleinste ist so groß, das hat der Herr gewirkt. Ich sehe noch immer, wie wir danach, wenn mein Vater am Tisch steht und sagt, Gott, wir danken dir, dass du uns so gut versorgst. Und er wusste nicht, dass von den anderen der Segen kam. Menschen haben anders selbst gedüngt und gearbeitet und zu uns kam das alles runter und rüber. Der Gesegnete, der verbreitet den Segen. Weißt du, und der dient auch im Segen, der steht im Segen, der verstreut den Segen, der ist großzügig. Und meine Eltern haben etwas gelernt und das habe ich auch selber gelernt, persönlich, gib weiter. Und je mehr du gibst, desto mehr bekommst du zurück. Das ist Segen. Das ist Segen. Je mehr du gibst, je mehr du tust. Und wir sollten lernen, mehr zu tun, als wir sollten. Um gesegnet zu sein, geht den Weg des Segens. Segen ist einfach, gib. Lass dein Brot übers Wasser fahren, steht in der Bibel einmal, und du wirst zur gegebenen Zeit wiederfinden. Dann kommt es einmal wieder zu dir zurück. Hundertfältig wirst du wieder belohnt werden. Der Segen ist, wenn man wieder sieht, wieder begreift und sagt, guck mal, was hat der Herr gemacht? Weiß ich nicht. Ihr habt es dem Herrn gegeben und ihr habt hundertfältig wiederbekommen. Segen ist, wenn man vom Herrn gehalten wird, wenn man ja vom Herrn versorgt wird in kritischen Zeiten. Weißt du, jetzt brauchst du keine Hilfe, jetzt kannst du anderen Leuten helfen, aber vielleicht werden wir eines Tages dankbar sein, dass wir als Flüchtlinge aufgenommen werden. Eines Tages vielleicht, dass uns mal gedient werden muss. Jetzt können wir großzügig weitergeben. Jetzt hat Gott uns so viel Gnade und so viel Güte und so viel Barmherzigkeit geschenkt. Wir sollten nicht knausern und sagen, danke Jesus, und dann verschmatzen alles und vernaschen. Nein, wir sollten weitergeben, was übrig bleibt. Eines Tages werden wir vielleicht brauchen. So, Segen ist, wenn man gesund ist, wenn man nicht mehr geschunden wird, nicht mehr getrieben wird, sondern sagt, Schluss, bis hierher und nicht mehr weiter. Segen ist, wenn man unter der Gnade Gottes steht. Segen ist, wenn man profitiert von bestimmten Dingen. Du investierst etwas, du gibst etwas, du tust etwas und du hast was davon. Und die Frage ist, hast du was davon, wenn du das tust? Frag dich. Und das, dann kannst du sagen, ich bin gesegnet und ich bin nicht gesegnet. Hast du von dem, was du tust, etwas? Von deinem Einsatz, von deinem Opfer? Wenn andere durch dich Vorteile haben, und ich sage dir die Wahrheit, wenn andere durch dich Vorteile haben, bist du gesegnet. Wenn andere Nutzen haben, wenn andere Erfolg haben, wenn andere vorwärts kommen, wenn andere aufsteigen, dann helfen sie dir und stehen dir bei. Geben ist seliger als nehmen, schreibt der Apostel Paulus. Denk drüber nach. Das kommt wieder zu dir zurück, eines Tages. Vielleicht nicht heute. Vielleicht auch nicht in 10 Jahren. Vielleicht kriegst du es überhaupt nicht zurück. Brauchst auch nicht. Aber Gott kann deine Familie, deine Sippe segnen. Abraham, als die Engel vorbeigehen Richtung Sodom und Sodom zerstören wollen, kommen die Engel beim Abraham vorbei, essen, trinken und Abraham bringt ein Opfer. Opfert Mehl, opfert Fleisch und opfert Wasser. Und was passiert? Normalerweise, wenn die Engel oder Diener Gottes weitergehen, die segnen, Abraham, du seist gesegnet und sollst alles haben. Nein, der Engel sagt nicht mal auf Wiedersehen. Die zwei rennen weiter und einer bleibt noch zurück. Und Da schachert Abraham noch ein bisschen und dann geht der Engel wieder weg. Kein Segen wurde über Abraham gesprochen. Aber 400 Jahre später, seine Familie, seine Sippe sind in der Wüste 40 Jahre lang und sie werden versorgt mit Manna, versorgt mit Wachteln, versorgt mit Wasser. Genau das, was Abraham geopfert hat. Und zwar für 40 Jahre. Vollkost. Und ich sage, deshalb denk nicht, ich muss versorgt werden. Vielleicht dein Nachkommen, deine Verwandtschaft, deine Freunde, deine Gemeinde, deine Nation. Wie wird man gesegnet? Wie geht man den Weg des Segens? Also, du musst nicht einfach sagen, was kriege ich dabei? Was springt mir dabei raus? Am Anfang vielleicht gar nichts. Aber du wirst glücklich sein. Du wirst, ja, zufrieden sein. Der Gesegnete redet positiv. Ein paar Kennzeichen von einem gesegneten Menschen. Er redet positiv. Er hat mich gesalbt, heißt es hier im Evangelium, und gesandt zu verkündigen, den Armen das Evangelium und den Gefangenen Freiheit zu predigen, Blinden die Augen zu öffnen und so weiter. Redet positiv. Und es ist so wichtig, ob du gesegnet bist oder nicht, merkt man, ob du jammerst und klagst oder Klageweib bist oder ein Gesegneter bist und sagst, danke Herr, weißt du, ich habe so viel. Vielleicht weißt du gar nicht, wie viel das ist, aber ich habe so viel, ich habe alles, was ich brauche. Ich werde nie vergessen, als ich in Jugoslawien einmal war, das hat mich so geprägt. Ich bin ein junger Pastor gewesen, kam in eine Familie, damals unter Tito, dann nimmt der Bruder das Glas Wasser und hebt hoch, der hat nur so ein Glas gehabt wie dieses hier, und hebt hoch und sagt, Vater, ich danke dir, dass wir so viel haben. Der hat nur ein Glas Wasser gehabt, nur ein Glas für die ganze Familie, reicht er rum und alle trinken draus. Dann ein bisschen Speck, eine Essiggurke und ein bisschen Weißbrot, das war alles. Wir haben so viel. Da habe ich gesagt, Bruder, du weißt gar nicht, was wir im Westen alles haben. Aber er dankt Gott, dass er so viel hat. Und wir sollen Gott danken, dass wir so viel haben. Schau deinen Mülleimer an, wie viel du wegschmeißt, wie viel verdirbt und wie viel kaputt geht bei dir. Wir sind gesegnet, ihr Lieben. Danke Gott. Und der hat gedankt. Und das hat mich so imponiert. Fang an, Gott zu danken, dass du so viel hast, auch wenn du sehr wenig hast. Und nicht viel. Dankopfern. Das ist, was den Segen ausmacht. Weißt du, du musst nicht ganz groß irgendwie rauskommen oder gar was ganz Großes machen oder irgendwie euphorisch sein oder fanatisch sein. Ich will noch ein paar Sachen, etwas Prophetisches sagen. Vielleicht sagst du, ja Bruder, mal tu das zum Segen Gottes. Weißt du, ich möchte, dass du aufwachst und nicht alles gleich euphorisch und, ja weißt du, die sind gesegnet. Amerika, jetzt mit ihrem Trump. Verstehst du? Amerika. Ich sage euch eines, Amerika wird ein großes Erwachen erleben mit dem Trump. In aller Liebe. So hat mit Hitler auch angefangen bei uns in Deutschland. Zuerst mal Brot, Auto, Volkswagen, Eintopf, Volkswagen, Volksempfänger und so weiter. Weißt du, und dann mit Putin und Russland und all diese Dinge, diese ganze Euphorie, das wird eines Tages in Weh ausarten. Weh, was haben wir dort bloß gewählt? Und es wird in Schmach und Schande enden. In den 20er Jahren haben die Jehovas Zeugen einen Kongress hier in Nürnberg gehabt. Millionen jetzt noch lebende Menschen werden nicht sterben. 20er Jahre. Millionen jetzt noch lebende Menschen werden nicht sterben. 80 Millionen sind gestorben in dem Krieg, im Zweiten Weltkrieg. Verstehst du? Die religiösen Menschen sind manchmal fanatisch. Sie denken, das Reich Gottes ist hier auf Erden. Das Reich Gottes ist nicht hier auf Erden. Das Reich Gottes ist im Himmel. Das Reich Gottes ist in uns. Aber nicht hier bei den Jehovas Zeugen, beim Trump, beim Putin, hier bei der Frau Merkel oder wie diese Herrschaften alle auch heißen mögen. Millionen jetzt noch lebende Menschen werden nicht sterben. Hüte dich vor den ganzen religiösen Zeloten, was auch immer heißt. Die werden eines Tages bei dem Antichristen enden. Denk nur an die Zeloten, die in Israel, wir Juden werden den Tempel verteidigen. Wir werden das Reich Israel wieder hier herstellen. Was ist passiert? Hadrian kam und hat Jerusalem dem Erdboden platt gewalzt und den Juden wurde verboten, sogar Jerusalem zu betreten. Glaubt nicht an diese ganzen irdischen Zeloten, Reichsgottes, Arbeiter, die die Erde wieder ja neu pflügen werden und neu herstellen werden. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, hat Jesus gesagt. Der Segen Gottes wird ganz anders, als du denkst. Gottes Wege sehen ganz anders aus. Und deshalb glaub nicht, der Teufel verstellt sich als Engel des Lichts. Ich will dir alle diese Reiche geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Das ist es, was wir zurzeit erleben. Die Wege Gottes sind Segenswege, keine Spazierwege. Oder wo man flanieren geht, so auf dem Boulevard, unter den Linden. Verstehst? Reich Gottes ist ganz was anderes. Da musst du durchkämpfen, da musst du dich bewähren. Da musst du den Glauben halten. Segenswege sind manchmal Wüstenwege, Dornenstraßen. Ja. Hart. Da gibt es viel Herzleid. Durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Das sind Segenswege. Alles andere ist Gaukelei. Und den Leuten so Honig um die Ohren zu schmieren. Und ich hüte mich davor. Ich möchte dir die Wahrheit sagen. Weißt du, die Leute werden wie Schlachtschafe zur Schlachtung geführt und sie merken es nicht einmal. Pass auf, Reich Gottes ist mehr als das. Es ist mehr als Essen und Trinken und Kleidung und neue schöne Schuhe und Handtaschen und Hüte und was alles miteinander ist. Reich Gottes ist, und der Segen ist ganz was anderes. Du solltest den Segen herausfinden. Was ist der Segen wirklich? Viele Menschen wissen gar nicht, was der Segen ist. Ich denke nur an Esau in der Bibel. Kennst du ja diesen Esau, Jakob und Esau, diese Zwillinge. Der eine verkauft den Segen da für ein Linsengericht. Aber wir sehen, wie sich das auswirkt. Ja, was soll ich von dem Segen halten? Weil ich muss sowieso sterben. Denk drüber nach, was der Segen wirklich ist. In 1. Mose 26, Vers 35, da lese ich vom Esau. Von den Frauen Esaus lesen wir, heißt es hier, oder da heißt es, und sie waren ein Herzeleid für Isaac und Rebekka. Verstehst du? Der Esau hat nichts vom Segen gehalten, aber die Frauen, die Esau genommen hat, waren ein Herzeleid für Rebekka und Isaac. Das hat sie traurig gemacht. Abraham und Isaac waren Nomaden, dienten dem einen Gott, dem gegenwärtigen Gott, dem lebendigen Gott, und Esau nimmt da Frauen von den Hethitern. Und zu Hause, ja, das sieht alles blendend aus, aber Herzeleid. Was nützt das, wenn du gesegnet bist und Herzeleid hast? Dein Herz krank ist, dein Herz zerbricht. Weißt du, er hat nicht mehr an den lebendigen Gott, den Schöpfergott geglaubt und sich hat dann festgehalten. Sich nicht mehr an den Ordnungen Gottes und Gottes Anweisungen sich gehalten. Er lebte wie die Hethiter. Und Isaac und Rebekka hatten Herzeleid. Und das war auch der Grund, warum sie dann nachher den Jakob geschickt haben. Geht zum Onkel Laban. Der hat noch ein paar hübsche Mädchen. Vielleicht ist dort eine für dich aus unserer Familie, aus unserem Stamm. Denn sie wollten nicht, dass auch der Jakob ungesegnete Wege geht. Geht dorthin. Und wir sehen, was dann passiert. Der Jakob, der Gesegnete Gottes, geht. Und was passiert? Der wird betrogen. Er verliebt sich in die Rahel, seine Süße. Und was passiert? Als er morgens aufwacht in der Hochzeitsnacht, kriegt er die Lea, als er den Schleier aufmacht. Mei, mit den blöden Augen, die. Ich will doch die Rahel haben. Dann hat er gesagt, gut, wenn du die Rahel haben möchtest, musst noch mal 7 Jahre mir dienen. Dann kriegst du die Rahel. Du siehst also, was sind Segenswege? Segenswege sind nicht, also, wo alles geschmiert, gebuttert, geölt und das und asphaltiert ist. Segenswege sind manchmal harte Arbeit, harte Kämpfe. Du wirst reingelegt, wirst betrogen, ausgenutzt. Jakob wurde ausgenutzt. Der Esau, der hat easy life gehabt. Nettes Leben, aber er hat Herzleid verursacht, dem Isaac und der Rahel. Und wie viele Kinder verursachen den Eltern Herzleid? Glaub mir das. Die tun das nicht, was die Eltern wollen. Hier in Berlin, in Steglitz, eine Frau, ihr habt den Mann beerdigt. Die Frau hat einen Analphabeten, einen Alkoholiker geheiratet, eine Frau, die aus einem sehr gebildeten Hause kam. Einfach aus Protest zu ihren Eltern. Ich werde nicht das machen, was mein Vater und Mutter wollen. Nur einen gebildeten Mann, einen Mann mit anständigem Beruf, einen Säufer heirate ich, einen Analphabeten heirate ich. Das hat er gehabt. Die haben ein Kind. Das Kind ist auch wirre, im Alkoholrausch gezeugt. Das ist das Ergebnis. Herzeleid. Herzeleid. Geh Segenswege. Weißt du, alles, was du aus Protest machst, da liegt kein Segen. Aus Protest gegen deine Eltern, aus Protest gegen deine Gemeinde, aus Protest gegen die Gesellschaft, geh Segenswege. Aus Protest, ich werde doch nicht machen, was sie mir sagen. Du, hör auf den Rat erwachsener, mündiger, reifer, erfahrener, Ältesten, was weiß ich, Eltern. Der Segen der Eltern baut der Kinder Häuser. Steht in der Bibel. Und wenn du lange leben willst, ehre deinen Vater und deine Mutter. Alle anderen Gebote kannst du eingraben und vergessen. Aber dieses Gebot, ehre Vater und Mutter, auch wenn sie nicht perfekt sind, auch wenn sie nicht hochheilig sind, auch wenn sie nicht fromm sind, auch wenn sie nicht wiedergeboren sind, auch wenn sie keine Christen sind und nicht in der Pfingstgemeinde oder charismatische Gemeinde sind. Nein, ehre Vater und Mutter, die haben dich geboren, deine Mutter hat dich 9 Jahre ausgetragen, mit einem dicken Bauch, verstehst, sich deiner nicht geschämt und jetzt bist du da. Und danke Gott, dass es deine Mutter gibt, deinen Vater gibt. Die haben den Bengel da hochgezogen. Verstehst? Und dich gefüttert, dich durchgefüttert. Und jetzt, du willst von denen nichts wissen. Ist okay. Aber der Segen der Eltern baut der Kinder Häuser. Denk drüber nach. Ermutige deine Kinder, deine Enkelkinder. Ehre Vater und Mutter. Der Segen ist ein Geheimnis. Isaak hat über Esau so Herzeleid gehabt. Der war ein gebrochener Mann, weil der den Segen so gering achtete. Er sucht nachher später den Segen unter Tränen, fand aber nicht, es gab keinen Segen mehr, der Zug war abgefahren. Schätze den Segen deiner Erstgeburt. Und schätze deine Vorrechte, die du hast. Du bist in der Gemeinde, du hörst das Wort Gottes, auch wenn das nicht passt. Aber mein Vater war ein strenger Mann, oder meine Mutter. Lass deine Mutter und lass deinen Vater. Sie waren dein Vater und deine Mutter. Du hast nur einen Vater und nur eine Mutter auf dieser Welt. Geh den Weg des Segens, ist mein Thema. Lebe nach den Verheißungen Gottes, nach den Maßstäben Gottes. Und dann stehst du unter dem Schutz Gottes. Ja, dann bist du glücklich und zufrieden, auch wenn du nicht viel hast. Aber Gott wird das Wenige, das du hast, vermehren und multiplizieren. Wenn du unter dem Segen stehst, weißt du, dann machst du aus deinem Leben etwas. Dann sagst du, nein, ich möchte nicht so sein wie mein Vater, meine Mutter. Ich mache den Unterschied. Ich möchte nicht betteln gehen und ich möchte nicht das und das tun. Ich will anders leben wie mein Vater und meine Mutter. Gott, danke für meinen Vater und meine Mutter, aber ich möchte anders machen. Das ist Segen. Zeichen setzen. Wer gesegnet ist, der rennt nicht überall und sucht Hilfe, sondern er schaltet seinen Kopf ein. Was kann ich tun? Was kann ich lernen? Was kann ich aus den Fehlern meiner Mutter, meines Vaters lernen, dass ich das Gleiche nicht nochmals mache, was auch immer ist? Esau hätte sehr gut gehabt, aber er missachtete die Verheißung Gottes und den Segen, er legte keinen Wert. Ach, was soll ich da mit anfangen? Das ist langweilig. Also, dem war es langweilig zu Hause. Stinklein, langweilig. Ja, ich sollte eine Frau nehmen da unten aus meiner Verwandtschaft, da unten aus meiner Sippe, aus meiner Familie. Weißt du, zu Hause, da wurde nur gebetet, da war keine Stimmung, kein Kick. Da keine Unterhaltung immer wieder. Da wird Gott gelobt und Gott gepriesen. Ich möchte wie die Hethiter leben. Und hat er sich 2 Frauen geholt. Er ignorierte den Segen Gottes. Er kannte wahrscheinlich noch Abraham und so weiter. Und der Eliezer, der Knecht Abrahams, hat für Isaak die Frau rausgesucht. Eliezer, geh und such von dort eine Frau für meinen Sohn Isaak. Das wusste alles der Esau, was da läuft, was da gespielt wird. Aber der hat dort nicht von dort seine Frau genommen, sondern 2 typisch heidnische Frauen. Gott hält nichts von Völkervermischung. In aller Liebe. Gott ist ein korrekter Gott. Und er wusste, was da passiert mit diesen hethitischen Frauen. Der wird seinen Glauben verlieren, der wird Gott verlieren, der wird die Liebe zum Herrn verlieren. Geht dort nach Babylon zurück und sucht von dort eine Frau für meinen Sohn Isaak. Und Jakob, geh du auch dorthin. Jemand, der fähig ist, dir zu helfen, der fähig ist, dir beizustehen. Such irgendjemand. Und ich rate immer wieder christlichen Leuten, wenn du ungläubig bist, ist es okay, dann weißt du nichts von Gott. Aber den christlichen Leuten rate ich, sucht euch gläubige Partner. Partner, die auf der gleichen Wellenlänge sind wie ihr. Die den gleichen Gott dienen. steht nicht am fremden Joch, bei den Ungläubigen, steht in der Bibel. Und du erlebst die Hölle. Wenn du die Hölle haben willst, kannst du haben. Erlebst die Hölle, wenn du Partner raussuchst, die nicht den Weg Gottes gehen. Die aus einer anderen Sippe kommen. Die Hethiter sind. Hier, wie bei dem Esau. Die den Plan Gottes nicht erfüllen. Die Gott nicht dienen. Die nicht gesegnet sind. Was auch immer ist. Da verlaufen sich die Wege, verirren sich alle. Weißt du, die keine Beziehung zu Gott haben. Wie willst du eine Beziehung mit Gott bekommen? Du musst immer fragen. Mein Partner oder Partnerin, was es auch immer ist, bringt sie mich hoch oder drückt sie mich runter? Du hast es in der Hand. Such dir die richtigen Leute aus. Mach die Augen auf. Deshalb ist die Botschaft, der Geist des Herrn ist auf, mir zu predigen, den Blinden die Augen zu öffnen, den Gläubigen die Augen zu öffnen. Gläubige zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Esau war das alles egal und wurscht. Wichtig ist, ihr habt eine nette Hethiterin, zweigleich. Wir nahmen zwei Frauen aus Kanaan, aus ihrem Land. Das Land war verflucht. Die Menschen waren verdorben. Lies 3. Mose Kapitel 18, Vers 6 bis 30. Die waren dem Tode geweiht. Gott hat Unzucht verboten auf diese Art und Weise. Zieh nicht am fremden Joch mit dem Ungläubigen. Das gilt auch für Geschäftspartner. Ich rate, weißt du, wenn du mit Ungläubigen Partnerschaft eingehst, dann kannst du gleich den Strick nehmen und dich aufhängen. In aller Liebe. Weil das bringt nichts Gutes. Weißt du, das ist so GmbH und Co. KG mit ungläubigen Menschen, das ruiniert dich, das macht dich kaputt. Das ist das Beste, du bist ganz allein, Mutterseelen allein und wurschelst von dir hin, als wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, die nichts taugen, die dahingegeben sind, die da um Fluch sind, die verdorben sind. Du siehst ja, was da passiert. Das bringt nur Herzeleid, nur Kummer, ein gebrochenes Herz. Rebekka und Isaac, sie haben ein gebrochenes Herz. Eine Frau für Isaac sollte ja aus dem Stamm sein, wo der herkommt. Das war das kleinere Übel. Du heiratest lieber einen Katholiken, einen Protestanten oder vielleicht sogar noch einen Moslem, der an Gott gläubig ist, anstatt einen Menschen, der überhaupt nichts glaubt, einen Atheisten. Das ist das geringere Übel. 1. Mose 24, Vers 5. Geh nach Mesopotamien und, aber bring mir den Isaac nicht dort hin. Der muss hier, er ist rausgeführt. Wir sind rausgekommen aus diesem Land. Wir sind Flüchtlinge hier in Kanaan. Bring meinen Isaac nicht dorthin, aber hol eine Frau raus von dort her. Hüte dich wohl, meinem Sohn dorthin zurückzubringen, hat der Abraham dem Eliezer klare Anweisungen gegeben. Gehe Segenswege. Ist hart, was ich sage. Passt vielleicht einem und dem anderen nicht, schmeckt nicht. Aber ich weiß aus Erfahrung am Dienst am Menschen, was es bedeutet, wenn man nicht die Wege Gottes geht. Du landest in der Sackgasse, im Ruin, bist am Ende. Gottes Wege sind Segenswege. Weißt du, Gott führt dich, auch wenn es karg ist, wenn es Wüstensand ist und wenn es hart ist und so weiter. Aber du kommst durch. Das andere, das ruiniert dich, macht dich fertig, bringt Stress und Herzeleid. Esau hatte keine Ahnung gehabt, wie er mit dem Segen umgeht. Ach, was soll ich mit dem Segen? Ist doch egal, alles ist wurscht. Menschen bleiben Menschen. So denken viele. Aber daher haben, selbst wenn sie kein Problem haben, die Kinder haben Probleme, die Enkelkinder haben Probleme, Generationen haben dann Probleme damit. Und dann musst du 10 Generationen mindestens warten, bis du endlich mal wieder ins Haus Gottes vernünftig gehen kannst. 10 Generationen, bis man wieder hergestellt ist. Herzeleid, bis man gelernt hat, auf die Verheißung, auf den Segen zu achten, was der Segen ist, und mit dem Segen zu leben. Weißt du, Esau passte sich den Heiden an, der Welt. Ja, was soll's? Er wollte mit der Mehrheit, mit der Masse mitgehen. Seine Familie war ihm zu öde, zu langweilig. Und du siehst, wenn du durch die rote Linie gehst nur ins Unglück. Die rote Linie, beachte die rote Linie in deinem Leben. Die Segenslinie bis hierher, da bist du gesegnet. Gott ist herrlich in den Grenzen Israels, steht in der Bibel einmal. 1. Mose Kapitel 26, Vers 34. Und Esau war 40 Jahre alt und nahm die Jehudit, die Tochter des Hethiters Beri, zur Frau und die Besamat, die Tochter des Hethiters Elon,
Die Namen bedeuten schon auch sehr viel für sich selbst, aber lassen wir mal. Und sie waren ein Herzleid für Rebekka und Isaac. Ein Herzleid, diese zwei Frauen. Esau ist ein Heide geworden durch diese Verbindung. Der ist gar kein Christ mehr. Da wurde nicht mehr zu Hause gebetet, nicht mehr Gott geehrt, nicht mehr Gott gepriesen. Er ist abgesackt. Dafür haben die Frauen gesorgt. Die heidnischen Frauen haben gesorgt bei Ahab, dass durch die Isabel, dass Götzendienst ins Haus kam, bei Salomo noch viel schlimmer, diese 900 Frauen, was er da hatte, die haben alle ihre Götzchen und Götzlein und Göttern gebracht und den Tempel dem und dem und dem. Weißt du, mit der einen Hand hat er den Tempel des Herrn gebaut auf der Seite vom Berg und auf der anderen Seite vom Berg hat er die Götzentempel gebaut für seine Weiber. Ja. Und die in 1. Mose 27, Vers 46, und Rebekka sagte zu Isaac, ich bin des Lebens überdrüssig, warum manche Mutter an Herzeleid stirbt. Ich bin des Lebens überdrüssig, wegen den Töchtern Hetz. Wenn Jakob auch noch eine Frau wie diese nimmt, von diesen Töchtern Hetz, von den Töchtern des Landes, was sollte mir dann noch das Leben bedeuten? Guck mal, und deshalb schickt sie, geh zu Onkel Laban. Der könnte dir vielleicht helfen aus meiner Familie jemand. Und in 1. Mose 28, Vers 1 und folgende Verse lesen wir, da rief Isaac den Jakob und segnete ihn und er befahl ihm und sagte zu ihm, nimm dir keine Frau von den Töchtern Kanans, sondern nimm von dort eine Frau von den Töchtern Labans, von dem Bruder deiner Mutter. Und was macht unser Esau, als er hört, der Jakob ist fortgegangen, sich eine Frau zu holen? Hier 1. Mose 28, Vers 6, dann lese ich weiter. Und er nahm noch eine Frau aus der Familie Ismaels. Ja, aus der Familie Ismaels, der Ismael ist ja ein Sohn Abrahams, verstehst du, auch so Mischling. Ja, er nimmt einen von den Frauen Ismaels, der denkt, da könnte sich vielleicht dieser Segenskreis schließen. Nein, der hat den Segen verlassen und den Segen verloren. Meine Botschaft heute Morgen ist, mach dir selbst kein Herzeleid, mach anderen kein Herzeleid, mach Gott kein Herzeleid, mach Jesus kein Herzeleid. Bleibe auf der Linie des Segens. Gehe den Weg des Segens. Esau suchte nachher den Segen mit Tränen und fand es nicht. Dann nutzt die ganze Büßerei nicht, dann nützt das ganze Beten, die ganze Gesundbeterei und was weiß ich. Weißt du, wenn wir einmal den Weg verlassen haben, dann müssen wir die Suppe auslöffeln, die wir uns eingebrockt haben. In aller Liebe. Der Segen Gottes ist da. Weißt du, wir wundern uns manchmal, warum hat sich mein Traum nicht erfüllt? Meine Vision, meine Vorstellung, meine Wünsche. Wer gesegnet werden will, der sollte auf Gott achten, auf Gottes Wort achten. Und wenn du Christ bist, gehorche den Worten des Herrn. Tu, was du in der Bibel erkennst. Und weißt du, der Heilige Geist warnt uns rechtzeitig. Hab mit ihnen nichts zu schaffen. Lass die Finger weg. Die bringen dir nur Unglück. Der Gesegnete hat einen Sinn in seinem Leben, er sieht einen Sinn. Psalm 1, lies mal Psalm 1, soll es auf die Knie lesen eigentlich, das wäre richtig. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch dass er den Weg berührt, die Autobahn, die Schnellstraße, die Gleise der Sünder, der Gottlosen, sondern Lust hat am Gesetz des Herrn. Wohl dem, der Freude und Vergnügen hat an den Lebensvorschriften Gottes, dem Gesetz des Herrn und sinnt darüber Tag und Nacht, dem geht's wie Josua. Der hat Erfolg auf der ganzen Linie. Du spürst vielleicht manchmal in deinem Leben, der Segen hat sich zurückgezogen. Gott macht nicht mehr mit. Ist irgendwie komisch, aber der Herr ist nicht mehr da. Der Gesegnete ist gesegnet, auch wenn er Tiefen durchmachen muss. Der weiß, ich bin in guter Gesellschaft. Gott begegnet meinem Elend, Gott hilft mir aus jeder Notlage. Ich habe immer noch irgendwelche Reserven, ich kann auf etwas zurückgreifen. Und bei dem Gesegneten, jetzt sage ich eine Wahrheit, halte ich fest. Wenn du gesegnet bist, du hast immer noch irgendetwas, was noch übrig ist, irgendwo, das im Alter, im Leben, in der Krankheit dir sogar noch besser geht als vorher in der Gesundheit. Oder in der Jugend, dass du von Gott versorgt bist, dass es dir besser geht als vorher gegangen ist. Du merkst plötzlich, ja, ich habe genug. Puh, brauche gar nicht so viel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man älter wird, die Kleider nützen sich nicht so schnell ab. Das ist meine Feststellung. Weißt, da trage ich manche Sachen so lange. Früher, da habe ich so viele Hemden, so viele Anzüge verbraucht und so viele Schuhe verbraucht. Entweder trage ich keine Schuhe mehr oder da habe ich barfuß. Irgendetwas ist, du brauchst nicht mehr so viel. So, dir geht es besser wie vorher. Nur nebenbei. So ein paar Kleinigkeiten. Du musst da nicht irgendwie in Schwierigkeiten geraten. Ja, eine Hungersnot kommt jetzt. Gewiss. Wir werden noch einige Hungersnöte kriegen. Der Gesellschaft wird nicht mehr so gut gehen, wie es gegangen ist. Warte mal ab. Dein Euro, den wirst du im Keller suchen. Und was auch alles ist. Das wird alles vergehen. Wo die Menschen so hochhalten. Ich denke nur an so viele Dinge. Früher, da habe ich mal auf der Straße gepredigt, da kommt einer und sagt zu mir, Arbeit ist mein Leben, wenn ich Arbeit habe, ist zufrieden. Du, was ist heute mit der Arbeit geworden? Wir haben so viele Arbeitslose. Arbeit ist mein Leben. Du, unser Leben muss Gott sein und nicht die Arbeit. Und nicht das Geschäft und nicht das Geld und nicht der Fußball. Guck mal, schau den Jakob an. Da ist eine Hungersnot in Kanaan. Und dann hörte, in Ägypten gibt es noch Brot. Und dem Jakob, weißt du, Gottesfürchtige kommen auch in Not. Gottesfürchtige kommen auch in Schwierigkeiten. Aber der Gesegnete bleibt gesegnet, wenn er gesegnet sich am Segen hält. Und Jakob blieb in Kanaan ein Jahr, das zweite Jahr. Und dann sagte er zu seinen Buben, ich habe gehört, eine Nachricht, eine Meldung, in Ägypten gibt es noch Brot. Geht und besorgt uns Brot. Und weißt du, was Gott getan hat? Die Familie zusammengeführt, Josef und seine Brüder. Und dann passierte etwas, was auch bei dir passieren wird, wenn du Gott gehorchst und dich einfach an Gott hältst und bei Gott bleibst. Und dann geht der Jakob, als der Josef sich zu erkennen gibt, geht er nach Ägypten und dann sagt Josef, das beste Land steht dir offen. Verstehst du, von wegen da in dieser kargen Gebirgsgegend von Judäa, dass du dort deine Schafe weidest. Nee, du kriegst im Land Gosen, im Nildelta, das schönste, beste Land. Da brauchst du die karge Gegend von Kanaan nicht mehr. Und Jakob bekam das beste Gebiet, das beste Land. Natürlich, die Leute haben geschlafen. Weißt du, wenn es gut geht, verlieren die Menschen den Glauben an Gott. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast. Ja, wir haben ja alles, was wir brauchen. Gott ist so gut. Und so sind die Israeliten Sklaven in Ägypten geworden. Der Pharao hat sie in den Frondienst genommen, weil die so selbstsicher waren, weil sie, ja, Gott vergessen haben. Und wenn du Gott vergisst, vergisst du auch den Segen. Ganz lieb und ganz nett. Es ist so wichtig, dass du weißt, bisher hat Gott mich geführt und das ist nicht unser Bleibe. Und der Josef hat gesagt, ich möchte nicht in Ägypten beerdigt werden. Packt mich ein, wenn ich nachher sterbe, in einen Sack und bringt mich zurück nach Kanaan. Im Land meiner Väter möchte ich begraben werden. Ich möchte nicht hier begraben werden. Der Segen ist es, was den Unterschied ausmacht. Es ist der Zuspruch Gottes. Auch für schwierige Zeiten, der Segen Gottes. Aber nimm die Stunden, wie Gott gibt, und das beste Land ist dir offen, Jakob. Der Segen Gottes, er verhindert das Böse nicht und hält das Böse auch nicht auf, aber es hilft in bösen Tagen, in schwierigen Tagen. Der Segen Gottes gibt uns ständig permanent Lebenskraft, gibt uns Rückhalt. Gestern habe ich was ganz Tolles entdeckt, ich studiere noch weiter und forsche weiter. Ich habe noch nicht der Weisheit Schluss gefunden. In deinem Knochenmark, in deinem Rückgrat wird Blut produziert, das frische Blut. Und das Wort Gottes will scheiden, Mark und Bein heißt es. Also Knochenmark und ja, Knochen. Und in deinem Rückgrat wird Blut produziert, Leben produziert, Glauben produziert. Und Gott will dir dein Rückgrat stärken, Bruder, Schwester. Dass du ein Rückgrat hast in kritischen Zeiten, dass du stehst und dich nicht erpressen lässt und dich in die Knie zwingen lässt. Du stehst. Du lebst. Du durchkreuzt die Pläne Satans, wenn du gesegnet bist. Der Gesegnete schätzt sich nicht gering ein. Und, ja, wir sind ein kleiner Haufe, wir sind nur eine Handvoll Leute, wir können nicht viel tun. Nein. Selbst wenn du nur ein Samenkorn, ein Senfkorn bist. Weißt du, dieses Senfkorn fällt in die Erde und von dem Senfkorn steht in der Bibel ganz merkwürdige Sachen. Das wird ein großer Strauch gibt den Vögeln Schatten. Dieser Senfkornbaum, weißt du, dieses kleine Körnchen, glaub mir, was, wenn der Segen Gottes in deinem Leben steckt, das gibt Schatten für dein Leben, für deine Umgebung, für die Vögel des Himmels, für die Engel. Der Gesegnete hat keine Minderwertigkeitskomplexe mehr. Ja, ich bin nur ein Strauch. Ja, mach nichts, aber sei ein guter Strauch. Ein kräftiger Strauch, ein gesunder Strauch. Ein göttlicher Strauch. Der Gesegnete ist in der Fülle Gottes eingebunden. Ja, ich bin nur ein Strauch. Ja, der Strauch ist wichtig. Gott will dich gebrauchen, Gott will dich segnen. Bleib an deinem Platz. Lebe ein gesegnetes Leben. Was heißt das? Lebe ein gesegnetes Leben. Das kann ich leicht sagen. Aber ich möchte dir ein paar Wahrheiten weitergeben. Esse gesundes, gesegnete Speise. Esse gesegnete Speise. Und wie mache ich das? Selbst wenn du ungesegnete Speise hast, und du hast bestimmt zu Hause ungesegnete Speise, nimm es und danke, so wie dieser Bruder in Jugoslawien gemacht hat. Der nahm und sagte, ich danke, Vater, dass wir so viel haben. Das ist gesegnet. Du sollst ein gesegnetes Wasser trinken. Du sollst gesegnetes Brot essen. Du sollst gesegnete Medikamente nehmen. Weißt du, vielleicht musst du Medikamente nehmen. Da kommst du nicht vorbei. Fang an, deine Medikamente zu segnen. Weißt du, was du einnimmst? Jede Tablette ist ein Gift. Aber segne dein Gift. Oh, sag, lieber Gott, ich segne meine Medikamente. Ja. Ich segne. Und du wirst sehen, die funktionieren. Egal was es ist, selbst wenn es Plastik ist. Aber diese Mittel wirken. Alles, was nicht gesegnet ist, wirkt negativ. Wirkt sich negativ bei dir aus. Segne auch jetzt deine Beziehung. Segne deine Arbeit. Ich werde nie vergessen, in Heilbronn. Weißt du, es ist schön, lieber Gott, schenk uns Millionäre in der Gemeinde. Ich hatte ein paar Millionäre in der Gemeinde. Aber ich habe auch eine Million Probleme mit denen gehabt. Mit diesen Millionären. Und da kommt der Bruder und sagt, Bruder, Matthäus, ich habe was bestellt aus Spanien, die haben geliefert und ich werde die Sachen nicht mehr los. Da hat er bestellt im Glauben, er wird mit Saudi-Arabien große Geschäfte machen. Und was ist? Die Saudis sind abgesprungen, die hat er rumgeführt, da an einem Tag für 60.000 D-Mark damals Geld verbraten, immer den Scheichs das Beste gegeben, das Beste gezeigt. Aber genommen haben sie nichts von dem. Und dann kommt er zu mir und sagt, Bruder Matthäus, was soll ich machen? Wir beten beide zusammen, ich denke noch wie heute, beten mit diesem Willi, so hieß er, und sagen, lieber Gott, du siehst, der Mann ist in Schwierigkeiten, der hat so viel Schulden, der kommt aus den Schulden nicht mehr raus. Und dann sind wir in seine Lagerhalle gegangen, und du wirst nicht glauben, was da passiert ist. Wir sind abends, nach Feierabend, wenn die ganzen Mitarbeiter weg waren, wir sind durch die Fabrik, Produktionshalle gegangen, haben die Hände ausgestreckt und wir sind so durch die Halle gegangen, wir segnen diese Halle, dass diese Fenster verkauft werden, dass die Türen verkauft werden, dass das verkauft wird, dass das Kundschaft findet, dass irgendjemand kauft die Sachen. Jetzt sitzt unser Bruder, Herr, nimm das in deine Hände und wir bestellen jetzt Engel, dass die verkauft werden, dass sie unter Mann und unter Dach und Fach gebracht werden. Und wir haben gesegnet. 3 Tage später ruft jemand aus Norddeutschland den Bruder an und sagt, Sie produzieren jetzt das und das und das. Haben Sie vielleicht noch welche da? Ich muss sofort die Dinge haben. Und da gibt die Maße an, genau die Fenster, genau die Türen, genau der Türrahmen und alles, was so war. Und er hat das ganze Lagerhaus gekauft, aufgekauft. Weißt du, gesegnet, Gott macht den Unterschied. Du musst dich nicht auf deine Scheichs verlassen, auf die kannst pfeifen. Da habe ich etwas gelernt. Weißt du, nicht auf diese Millionäre und so weiter und die Burschen dann mit großen Mercedes da mit ihren Damen spazieren fahren. Nein, segne, segne, streck die Hände aus und selbst wenn die Leute dich auslachen und sagen, bist du verrückt, segne. Der Segen Gottes macht reich ohne Mühe. Viele sind auch in solche Situationen, kommen nicht weiter. Lebe ein gesegnetes Leben, fange das an. Und wie fängt man das an? Wie fange ich an, ein gesegnetes Leben zu leben? Fang an, gesegnete Gedanken zu haben. Geh durch deine Wohnung und segne deine Wohnung. Selbst wenn die Wohnung verhext und verflucht und was weiß ich, voller Geschmeiß und Ungeziefer ist, segne die Wohnung. Du wirst merken, plötzlich wird Gott die Dinge verändern. Tue gesegnete Werke, was es auch immer ist. Fang an zu segnen und tu tue das immer wieder. Du siehst nicht, du spürst nicht. Vom Segen Gottes spürt man gar nicht. Weißt du, was ist das? Vater Morgana vielleicht, Hirngespinst. Du spürst den Segen Gottes nicht. Aber der Segen Gottes ist reell in der unsichtbaren Welt. Gesegnete Menschen, die tun den Willen Gottes. Solange du dich an dem Gesegneten hältst, bist du gesegnet. Solange sich der Lot, der Neffe von Abraham, solange er sich an Abraham hielt, war er gesegnet. Solange du dich an gesegneten Menschen hältst, wirst du gesegnet. Nicht die Großen, die Mächtigen, die Sprüche klopfen, die dir irgendwas versprechen. Nein, die treu sind. Halt dich an treue Menschen, die gesegnet sind, die ihre Arbeit machen, ob drei kommen oder zwei kommen oder keiner kommt oder niemand kommt oder wer auch immer kommt. Verstehst? Die ihre Arbeit tun. Halt dich an diesen Menschen. Trachte nach dem Segen Gottes und mach dich nicht über Gesegnete lächerlich und lustig. Der Gesegnete bleibt gesegnet. Weißt du, gesegnete Menschen sind, die Gott fürchten, die mit Gott leben, vorbereitete Wege gehen, die bewährte Wege gehen, die nicht hin und her hopsen und von Blume zu Blume und von Highlight zu Highlight. Nein, die Gottes Wege gehen, die uralte Pfade, Wolfswege gehen, Pfade gehen, verstehst du, in Jahrhunderte, Jahrtausende alt, die gehen diesen bewährten Weg. Lerne aus ihren Fehlern, aus ihren Erkenntnissen, aus ihren Erfahrungen, was du hier auch bei uns bekommst. Hier in der Gemeinde kriegst du Wahrheiten, die sich irgendwo bewährt haben, die anderen geholfen haben, die anderen weitergebracht haben. Diese Dinge helfen dir weiter. Bleibe bei Jesus. Halt dich an ihm. Geh den Weg des Segens, lass dich von Gott führen. Auch wenn du nicht spürst, irgendwo, irgendwann zahlt sich aus, bring den Zehnten ganz in sein Kornhaus. Tu das. Ja, aber Herr, ich brauche Geld. Wenn du heute Geld brauchst, gib heute Gott ein Opfer. Opfer Gott Ehre und Dank und Preis und Lob, auch wenn es wenig ist. Da war Richard Wurmbrand mal bei uns in der Friedrichstraße und hat gepredigt. Und ja, und meine Frau, wir haben damals nicht viel Geld gehabt, aber das Wenige, was sie hat, hat sie an den Portemonnaie ausgeleert und in Opfer geschmissen. Und wir gehen dann nach Hause, dann sage ich, Heidi, es wäre doch ganz toll, wenn wir heute Eis essen könnten. Und dann sagt sie, du, ich habe gar kein Geld mehr, ich habe das Geld geopfert. Da habe ich gesagt, um Himmels Willen. Und jetzt haben wir jetzt kein Geld. Und wir sind noch nicht zu Hause. Da kommt eine Schwester aus der Gemeinde vorbei, klingelt an der Tür. Dann sagt diese Schwester, Bruder Matthäus, ich muss dir was abgeben. Ich habe keine Ruhe. Ich bin schon fast zu Hause gewesen, ich musste umkehren und ich muss abgeben. Die hat nur ein bisschen was geopfert. Und wir haben das Zehnfache zurückgekriegt. Und wir konnten wieder Eis essen. Ja, wir sind wieder umgekehrt, wir sind weitergegangen und haben Eis gegessen. Es war ein heißer Tag an dem Tag. Also, Gott lässt sich nicht lumpen. Wenn du das tust, was der Herr dir sagt, was der Herr dir aufs Herz legt, wenn du das tust und dich überwindest, ich bring meinen Zehnten. Oder ich bring mein Opfer. Damals wurde dafür verfolgte Christen gesammelt oder was auch immer. Ich opfere für irgendetwas. Tu es. Und wenn du das tust, was in der Predigt, im Wort Gottes gesagt wird und so weiter, das ersetzt 1000 Sitzungen beim Psychologen. Weißt du, da quatscht und erzählst und machst Nabelschau. Ja. Und der Herr redet durch die Predigt. Schlag die Bibel lieber auf und hör. In meiner Bibel steht, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Das ist der Segen. Plötzlich bekommst du ein Aha-Erlebnis. Ah, das ist so. Weißt du, wenn der Herr zu dir redet, wenn der Herr dir begegnet, dann brauchst du keine Gesundbeterei. Und was weiß ich, irgendwelche Befreiungsdienste. Das Wort Gottes, wo die Wahrheit verkündigt wird, das macht die Leute frei. Plötzlich sagst du, brauche ich doch nicht. Kann darauf verzichten. Fang an, das Wort Gottes zu hören. In 5. Mose 28 wird aufgezählt, was Fluch und Segen bedeutet, was Misserfolg ist, was Krankheit ist, was sonst was ist. Weißt du, wenn du Gott gehorchst, da beginnt der Segen zu fließen, da wird's flüssig in deinem Leben, da wirst du flüssig. Auch mit wenig, auch mit der Rente. Auch wenn es nur ein bisschen irgendwo vom Amt hast, du wirst flüssig. Du wirst merken, du, ich kauf billig ein, ich kauf günstig ein, was auch immer ist. Und der Herr vermehrt das Brot und reinigt das Wasser. Ich sage dir eines, dein Wasser ist vergiftet, sowieso mit Chlor und was weiß ich, welche Zutaten. Aber der Herr reinigt, wenn du das Wasser segnest, wird dein Wasser gesegnet, destilliert. Der Segen Gottes kommt auf deinem Leben. Du musst nur dem Heiligen Geist Raum geben in deinem Leben. Weißt du, du bist mit Gott versöhnt, bist ein Kind Gottes und jetzt fang an, im Segen zu leben. Egal, was für Mist du gebaut hast in der Vergangenheit, hak das Leben ab. Durch Jesus bekommst du eine ganz neue Position. Da kommt was Neues in dein Leben hinein und sagst, ja Herr, jetzt mit dir, Herr, vergib mir meinen Ungehorsam. Weißt du, das ist Buß und Betag. Herr, vergib mir meine Rebellion, meinen Widerstand gegen dein Wort, meinen Trotzkopf. Wir haben so viele Trotzkis in der Christenheit. Lauter Trotzkis. Weißt du, und dann bekommst du eine ganz neue Einstellung, eine ganz neue Überzeugung, eine ganz neue Gewissheit und plötzlich fängt der Segen dich zu führen. So viele Christen bleiben irgendwo unterwegs hängen. Abraham blieb im Haran auch hängen, bis der Vater gestorben ist. Weißt du, Gott hat ganz klipp und klar gesagt, verlass dein Vaterhaus, verlass alles miteinander. Aber was macht er? Ich kann doch meinen alten Vater nicht verlassen. Den muss ich mitnehmen. Der muss da sein. Ja, mein Vater, du sollst Vater und Mutter ehren. Und er schleppt seinen Vater mit. Und du schleppst so viel Ballast noch mit. Deshalb bleibst du irgendwo unterwegs noch hängen. Und kommst nicht weiter. Weißt du, und erst als er von diesem Ballast erlöst wurde, ging es weiter. Vielleicht musst du auch noch ein bisschen warten in Haran, bis dein Vater, deine Mutter gestorben ist, bis du sie beerdigst und sagst, Ruhe in Frieden, jetzt bin ich frei, jetzt kann ich weitermachen. Oft haben wir Blockaden in unserem Leben, die blockieren diese Trotzkis. 5. Mose, Kapitel 28. Lies mal weiter. Es ist Gottes Wille, dass wir gesegnet sind in allem, was wir tun. Im Vers 3 ganz besonders. Auf allen Gebieten sollen wir Überfluss haben. Und der Segen ist das, was du nicht brauchst. Der Überfluss. Das kannst du abgeben. Das andere brauchst du für dich selbst. Die Speise brauchst du für dich selbst. Das Wasser brauchst du für dich selbst. Aber was du zu viel an Wasser hast, kannst du anderen verkaufen. Gott will, dass es dir in allen Stücken gut geht. Und je mehr du ihn ehrst und preist, desto mehr gibt er dir. Jemand hat mir die Tage geschrieben, weißt du, der Trump, der und die Amerikaner, die können, der Trump, vor allem ganz besonders Trump, der ist ja Millionär und die Christen, die ihn gewählt haben, sind alles Millionäre. Mag sein, dass sie alle Millionäre sind. Aber dann habe ich dem Mann zurückgeschrieben, lieber Freund, viele der Christen und auch der Nichtchristen, in Amerika gibt es eine ganze Bewegung von Nichtchristen, Mr. 10%. Das heißt, also, sie geben 10% von ihrem Einkommen dieser Reichen den anderen Leuten, teilen anderen mit, lassen an ihrem Reichtum teilnehmen. Einen Landmaschinenhersteller, der hat auch angefangen, vor vielen Jahren angefangen, den Zehnten zu geben und Gott hat ihn so gesegnet, dass er nur noch 10% für sich behalten hat und 90% weitergegeben hat an all dem, was Gott ihm gegeben hat. Weißt du, wenn du anfängst zu geben, Gott segnet dich. Geben. Die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Das geht niemandem was an. Weißt du, wir kriegen am 12., also nächsten Sonntag, den 12. Februar, Spendenbescheinigung. Ist gut, wenn du Spendenbescheinigung kriegst, aber ja, dass du wieder vom Finanzamt was ersetzt bekommst und was auch immer ist. Aber die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Gib und Gott notiert es. Weißt du, Gott hat ein Gedenkbuch. Der schreibt es ganz genau auf, wie viel und was du wem wo gegeben hast. Und ich sag dir, wenn du armen Menschen hilfst, wird Gott dir helfen. Wenn du armen Menschen dienst, wird Gott dir helfen. Wenn du dem Reich Gottes dienst, wird Gott dir helfen. Deine Hingabe ist so wichtig für den Segen. Gott sagt, ich will dein Versorger sein. Nicht dein Chef, sondern der Herr ist dein Versorger. Der Herr ist, der dich durchbringt, der durchträgt. Komm zurück zu den Wurzeln des Segens. Und wenn du das entdeckst, dann sagst du, ich will gar nicht, ich will nur gesegnet sein. Und Gott zwingt dich nicht gesegnet zu sein. Der Esau musste nicht gesegnet sein. Aber er ist gelassen. Aber unser Jakob, dieser Jakob, der klebt an Bruder, hält seine Ferse fest. Ich lass dich nicht, Esau. Ich will zuerst raus. Aber natürlich, der Esau hat sich besser gestrampelt. Und dann, als der liebe Gott nach Jahren ihm mal begegnet, in Pniel, Herr, jetzt gehst du, aber ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Und weißt du, Gott hat ihn gesegnet. Und weißt du, was der Segen war? Der hat einen Schlaganfall gekriegt. Und er hinkte und humpelte. Weißt du, eigentlich, wenn Gott dich segnet, dann musst du laufen wie ein Hirsch. Aber da humpelte der gute Mann. Seitdem essen die Juden auch keine Sehne, weil sie wissen ja, ja, Gott hat den Jakob so berührt, dass er nicht mehr laufen konnte, dass er humpelte, dass er einen Stock brauchte, oder früher gab es doch keine Gehhilfe, sonst wäre er mit der Gehhilfe durch die Gegend gelaufen. Er humpelte. Weißt du, wenn Gott dich berührt und dich segnet, denk nicht, dass du gleich wie ein Hirsch springst. Kann sein, dass du humpelst, dass du auf alle vier krabbelst. Kann alles drin sein. Aber du bist gesegnet. Bruder Maludis, was erzählst du für einen Quatsch? Versteh, was ich dir sage. Ich will einfach etwas rüberbringen. Du sollst im Alter, im Leben mehr haben, als was du vorher gehabt hast, durch den Segen Gottes, wie Gott euch durchträgst, Gott dich versorgt. Bleib in deinem Element. Bleib im Geist. Bleib im Segen Gottes. Herr, wenn ich dich nur habe, es reicht. Ich bleib in der Gemeinde, auch wenn ich nur trockenes Brot essen muss. Ich bleib bei dir. Ist so wichtig, dass Harmonie in deinem Leben ist. In der Musik ist es so wichtig, dass man Harmonie hat. Und auch im Leben eines Christen ist es so wichtig, dass man Harmonie hat. Und das ist Segen. Ausgeglichen, ausbalanciert, ausgewogen. Und Harmonie baut dein Leben auf. Der Segen Gottes ist ein Zuspruch. Wenn David spielte auf seiner Harfe da bei diesem König Saul, der von Dämonen besessen war, verflucht war und ja von der Hexe kam, weißt du, wo Gott ihn da hingegeben hat, wenn er auf seiner Harfe spielte, da ist der böse Geist gewichen. Und ich habe von einem Musiker in Jerusalem sagen lassen, dass man eine Harfe, eine biblische Harfe, nur spielen kann, wenn man Frieden im Herzen hat. Die wahre Musik kommt aus dem Herzen. Und David hatte Frieden im Herzen, Harmonie im Herzen. Und wenn er das spielte, dann sind sogar die Dämonen weggelaufen. Die haben das nicht ausgehalten. Wenn du Harmonie im Herzen hast, hast du Frieden, hast du Segen, da laufen die Dämonen bei dir weg von der Tür. Die verlassen dich. Harmonie. Dann spielst du auf deiner Harfe und lobst Gott und preist den Herrn. Segen ist ausgeglichen sein. Nichts kann dich mehr erschüttern. Einfach bist du in deinem Element. Und David war in seinem Element, als er vor König Saul spielen musste, vor diesem Bösewicht, vor diesem verfluchten, dahingegebenen König, auch wenn er sich als Gesalbter Gottes ausgab. Aber die Dämonen haben bei dem gehaust. Wer Harmonie im Herzen hat, der festen Boden unter die Füße, der lebt im Umfeld des Friedens. Nichts bringt ihm aus der Ruhe, aus der Fassung, weder Krankheit, weder Stürme, noch Schwierigkeiten, noch Probleme, noch Spannungen, noch Stress, noch Ärger, noch sonst was. Halleluja. Und er spielt und vergisst den Saul. Auch der Saul wirft mit dem Pfeil nach ihm und bringt ihn um. Hört doch auf mit dieser Musik, das geht mir auf die Nerven. Du siehst, verfluchte Menschen halten das nicht aus. Und David floh und er wusste, jetzt weiß ich, wo ich dran bin. Vielleicht weißt du heute noch gar nicht, wo du dran bist bei dem und jenem. Da bist du ja in seinem Dienst gerufen, bei deinem Chef, verstehst du? Und der war ein Verfluchter. Und du spielst auf deiner Harfe, du bist in Harmonie, glücklich im Herrn, zufrieden. Wahre Christen, weißt du, die sind ruhig, gelassen, getrost. Nur nebenbei. Die bringen andere Stimmung. Die haben eine andere Stimme in ihrem Herzen, andere Melodie, die leben anders. Paulus schreibt in einer seiner Briefen, ich vermag alles. Wir denken nur, durch Glauben, diese religiösen Klimmzüge. Nein, lies mal, was Paulus schreibt im 2. Korintherbrief. Ich vermag alles, wo das drunter steht. Ich vermag alles. Der hat Schiffbruch, der hat das und der hat das. Der ist in der falsche Brüder geraten, der hat Schiffbruch erlitten, der hat, was weiß ich, der hat nur schlimme Sachen erlebt, nacheinander. Aber der war gesegnet. Und ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Die falschen Brüder, die schlucke ich. Die Umstände, die Schiffbrüche, die Katastrophen, die Krisen, wo Satan mich mit Fäusten schlägt, das schlucke ich alles. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Du verkraftest alles, hältst alles aus, erträgst alles, wenn du in deinem Element bist. in Harmonie mit Gott, gesegnet vom Herrn, getragen von Gott. Der Gesegnete führt ein Überwinderleben. Was das so alles ist, kannst du in den letzten Gottesdiensten nachhören, auf dem CD oder was auch immer ist. Weißt du, du machst Erfahrung, Gott ist gut, die Güte des Herrn währet ewiglich, egal was passiert, ich weiß, Gott ist bei mir. Das Negative, das wandle ich um, drehe ich auf den Kopf und ich mache was Gutes daraus. Der Gesegnete ist ein Freund Gottes. Das ist der Segen. Der Segen Gottes macht reich ohne Mühe. Und ich meine nicht nur in Pinke-Pinke, in Moneten, in Geld, sondern auf allen Gebieten des Lebens. Und wenn du in Gott bist, bist du überall gesegnet. Auf dem Feld, in der Stadt, in der Wohnung. Dein Brotkorb ist gesegnet, dein Kühlschrank ist gesegnet. Ja, du lebst in einer ganz anderen Hemisphäre. Der Gesegnete, so wie Abraham, ein Freund Gottes. Der Segen wird dich übernehmen, heißt es dann in der Bibel weiter, wenn du wirklich in Gott bist, in deinem Element bist, du wirst getragen. Hast schon so ein Fischlein mal gesehen, nicht nur im Aquarium, sondern so im Meer. Der Fisch schwimmt, er interessiert da gar nichts groß. Und wenn er gejagt wird, der schwimmt davon. Der Segen Gottes gestaltet unser Leben, gibt uns ein anderes Format, ein anderes Profil in unserem Leben, dass wir anders sind. Der Segen wird dich übernehmen. Weißt du, was das bedeutet? Weißt du, was feindliche Übernahme ist in der Wirtschaft, draußen in der Gesellschaft? 51%. Weißt du, der Herr hat die Mehrheit in deinem Leben. Der Herr hat das Sagen in deinem Leben. Der Herr bestimmt, ich bin nur sein Geschäftsführer. Ich muss meine Arbeit machen. Aber er hat das Sagen, das letzte Wort. Das ist unter dem Segen Gottes zu stehen. Halleluja. Lass uns aufstehen und lass uns in der Gegenwart Gottes gehen und lass uns den Herrn anbeten. Vater, ich danke dir, dass du dein Volk, deine Kinder, deine Gemeinde gesegnet hast. Und jeder Einzelne ist ein Gesegneter Gottes, wenn er das nur verstehen würde und dass er nicht so wie Esau wäre und sagen, ja, ich halte nichts davon. Nein, mach jeden Einzelnen von uns einen Jakob, der einfach sagt, Herr, ich muss gesegnet werden, ich brauche den Segen, ich kann ohne dem Segen nicht leben, nicht existieren. Ich brauche eine Existenz, die von dir kommt. Herr, mach aus meinem Leben ein Gefäß des Segens. Mach mein Leben ein Gefäß des Segens. Übernimm du mein Leben. Übernimm du meine Finanzen. Übernimm du meine Gesundheit. Übernimm du meine Familie. Übernimm du meine Arbeit. Übernimm du unsere Gemeinde, Herr. Diese 51% stehen dir zu, lebendiger Gott. Hier hast du das Sagen, das letzte Wort, das Kommando. Du bist der Erste und der Letzte, Anfang und Ende, Alpha und Omega. Danke, Herr, dass wir dir vertrauen dürfen. Halleluja. Können wir Amen sagen? Amen, praise the Lord.